Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder zusammen mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik. Guten Tag.
Wir haben ja schon ein paar Mal hier in der Runde unseres Podcasts über gute Lehre, gute Lehrmethoden gesprochen und was eigentlich gute Lehre auszeichnet. Jetzt bist du ja, ich würde mal fast sagen, der Experte bei uns an der Hochschule oder am Umweltcampus zum Thema Case Studies oder Case Methods. Was eine sehr moderne, sehr interessante Art und Weise ist, um Studierenden wirklich was beizubringen, auf eine ganz andere Art als die klassische Kanzelvorlesung, nenne ich sie mal.
Ja.
Du lachst, weil du weißt, es wird viele Kolleginnen und Kollegen geben, die das genauso machen werden. Erklär doch mal mir, der Zuhörerschaft, was ist denn eigentlich eine Case Study oder und was unterscheidet die von klassischen Lehrmethoden?
Ja, also das ist ein Paradigmenwechsel, glaube ich, kann man so sagen. Also die Case Method, die kommt aus dem angelsächsischen Raum. Die ist auch manchmal unter dem Namen Harvard Case Method bekannt, weil die Universität Harvard, im Prinzip eine der Top Business Schools weltweit, wenn nicht sogar die beste Business School, die arbeitet ausschließlich mit Cases als Lehrmethode. Und im Prinzip geht es darum, dass den Studenten in einem speziellen Format ein aufbereiteter Fall, in der Regel ist es ein Problem, ein unternehmerisches. Ich rede jetzt von unternehmerischen Problemen. Case Studies gibt es in ganz vielen Fachrichtungen, auch in der Medizin, in der Juristerei, in ganz vielen Richtungen wird mit der Case Method gearbeitet. Harvard logischerweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Den Studenten wird ein Paket an Informationen hingelegt. Das ist im Prinzip, musst du dir vorstellen, wie so ein kleines Literaturpaket. Das hat irgendwie zwischen 5 und vielleicht im schlimmsten Fall mal 50 Seiten. Aber ich glaube, 50 Seiten ist auch schon fast wieder zu viel. Da verliert man die Lust, das alles durchzulesen. Es lebt so ein bisschen davon, dass es schnell und leicht verdaulich sozusagen aufnehmbar ist. Und in diesem Paket ist irgendeine Situation beschrieben, in der das eigentliche Problem, das woraus auch nachher die Lernerfahrung resultiert, gar nicht explizit drinsteht in der Regel. Das heißt, die Studenten arbeiten sich in dieses Problem ein, müssen das Problem dort finden und identifizieren. Manchmal ist es auch vielschichtig, manchmal sind es mehrere Themen, die da eine Rolle spielen. Müssen dann sozusagen Lösungsmöglichkeiten erarbeiten und auf der Grundlage dann auch einen Entscheidungsvorschlag vorbereiten. Eigentlich sehr, sehr nah, wie das im echten Leben ist. Die Case Method an sich stammt aus der Medizin. Und ich glaube, wenn man sich das vorstellt, da kann man sich das auch super klar machen. Stell dir vor, Henrik, du gehst zum Arzt und es zuppt unten, keine Ahnung, irgendwo in der Hüfte, tut was weh. Ja. Dann gehst du halt und seit ein paar Tagen und du denkst, Mensch, das ist jetzt blöd, jetzt gehe ich mal zum Arzt. Dann gehst du zum Arzt und sagst, hier, Herr Doktor, es tut da unten weh.
Ja.
Und dann muss der ja, dann sieht der ein Problem. Und dann fängt der an, dich zu fragen, was haben sie gemacht? Haben sie sich irgendwie verrenkt? Haben sie was Komisches gegessen? Haben sie das schon lange? Wie fühlten sich das an? Vielleicht macht er einen Ultraschall, vielleicht röntgt er dich, vielleicht untersucht er dein Blut. Also alles Mögliche. Ja?
Ja.
Erstmal das Problem zu finden. Mit ganz unterschiedlichen Methoden in der Regel. Dann hat er vielleicht das Problem gefunden und sagt, wahrscheinlich hast du irgendein Nierenthema. Und auf der Grundlage erarbeitet da eine Lösungsstrategie für dein Problem. Kann sein, dass du deine Ernährung umstellst, kann aber auch sein, dass du operiert werden musst oder vielleicht kriegst du auch einfach nur ein Medikament verschrieben und es nach 3 Tagen weg. Und während diese verschiedenen Methoden, wir probieren es mal mit einem Medikament, vielleicht wird es ja besser, oder du musst zur OP, ja, das hat ja auch massive Auswirkungen im Zweifelsfall auf dein Leben, wenn du nämlich ein paar Tage im Krankenhaus liegst oder eine jahrelange jetzt Behandlung dir bevorsteht, und auch auf den Preis. Also muss der überlegen, was ist denn jetzt eigentlich der in dieser Situation beste, vielleicht auch effizienteste und wirksamste Weg. Und vielleicht beschreitet man den mal oder man legt ab, welche Vor- und Nachteile hat das, kann man das vielleicht mal so probieren, kann man das Problem schon so lösen oder nicht. Und dann wird eine Entscheidung getroffen und gesagt, so machen wir es jetzt. Und bei dieser Entscheidung, das erlebst du ja bei einem Patientengespräch, wird auch gesagt, und wenn das so nicht funktioniert, müssen wir dann halt diesen Weg beschreiten. Und, und genau das Gleiche findet bei einer Case Study statt. Weil genau das Gleiche findet auch in unternehmerischen Situationen statt. Nur ist es dann halt nicht, dass es da unten in der Nierengegend zubelt oder so, sondern es ist ein Unternehmen, das hat rückgängige Umsätze, hat vielleicht sein Geschäftsmodell nicht innoviert, macht Verluste, keine Ahnung, alles Mögliche. Ja? Und damit müssen sich die Studenten auseinandersetzen, das bearbeiten, und der Prof ist im Prinzip so eine Art Guide. Ich bin Lerncoach nur noch. Ja. Macht ehrlich gesagt viel mehr Spaß. Ja? Das macht mir mehr Spaß, macht auch den Studenten mehr Spaß. Und eine Case Study ist unglaublich abwechslungsreich, wenn man das so neudeutsch ausdrücken will. Das ist ein bisschen, hat das auch Aspekte von Edutainment, wenn ich das kann. Weil es natürlich super, weißt du, man wechselt ständig einen Modus. Ganz wichtig, wenn ein menschliches Gehirn lernt, ist, dass unser Gehirn unterschiedlich stimuliert wird. Also du hast vorhin auf so eine klassische Kanzelvorlesung Bezug genommen. Was findet da statt? Da sitzen ein Haufen Studenten von einem Prof, der steht davon von einem Pult und erzählt im Zweifelsfall 90 Minuten irgendeinen Text. Und die Studenten sitzen im Rücken da und hören fleißig zu und machen Notizen. Dabei werden nur relativ wenige Sinne stimuliert. Also du hörst etwas und bist eifrig dabei, das, was du hörst, irgendwie zu verarbeiten, indem du ein paar Notizen machst und versuchst mitzukommen. Und das ist eigentlich aus einer lernpsychologischen Sicht total ineffizient. Da bleibt nur ganz wenig hängen oder viel weniger hängen als bei anderen Methoden. Wir fangen erst an, neue Erkenntnisse in unserem Gehirn zu verarbeiten und zu bilden, wenn wir nicht nur hören und sehen und schreiben, sondern wenn wir auch sprechen, wenn wir uns dabei bewegen im Idealfall. Erst dann, wenn sozusagen noch viel mehr Sinne und viel mehr Haptik da einfließt, dann kommt ein guter Lernerfolg bei zustande. Und das kann man bei einer Case Study super machen. Wenn ich mit den Studis das mache, dann scheuche ich die rum, wenn ich das flapsig jetzt ausdrücken will. Die kommen zu so einer Veranstaltung, dann haben die in der Regel die Case Study gelesen und dann schicke ich die zunächst in große Gruppen oder zunächst in kleine Gruppen meistens und sage, hier, tauscht euch mal aus. Und jeder tauscht mal mit dem anderen aus, wo ist denn eigentlich das Problem, was ist denn das für ein Problem? Dann werden die Gruppen gemischt und dann gehen die an andere Tische. Manchmal lege ich riesengroße Poster auf die Tische und sage, malt eine Mindmap drauf. Dann kritzeln die einen Tisch voller Mindmaps, dann klatsche ich in die Hände und alle Gruppen werden gemischt und vervollständigen die Mindmap der anderen und dürfen sie umbauen, Sachen wegstreichen, die sie für falsch halten oder weiterentwickeln an den Sachen, wo sie sagen, oh, coole Idee, da wären wir gar nicht drauf gekommen. Und dann mache ich ganz viele Spielereien damit. Dann müssen die in Gruppen Lösungsvorschläge machen. Die müssen sie in 10 Minuten präsentieren mit einem Flipchart oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist ganz aktiv, ganz actionreich. Und da wird ständig geredet, da ist es laut im Raum, da wird gesprochen, leise und laut, da wird ausgetauscht, da wird etwas anderen erzählt und so weiter. Und irgendwann wird evaluiert und diskutiert, wo ist jetzt eigentlich das Problem und wie kann man es lösen. Und dann wird es präsentiert am Schluss. Und das ist total unterhaltsam. Und am Schluss wissen die auch tatsächlich, um was es geht und haben erlebt, wie man sich im Austausch, was ja auch der unternehmerischen Realität entsprechen würde, Problemlösungsszenarien nähert.
Ich wollte sagen, das ist ja gerade das Besondere, ne? Dass dieses Szenario, was du jetzt dann in diesem geschützten Umfeld des Seminars, nenne ich es jetzt mal, hast, übertragen kannst, eins zu eins auf unternehmerische Lösungsversuche. Du hast, wie du auch beschrieben hast, du hast ein Problem im Unternehmen und musst es jetzt lösen, und zwar ja auch immer im Team. Ist ja nicht so, dass das nur einer löst. Das spiegelt ja diese Entwicklung eigentlich sehr gut wider. Frage: Warum machen auch wir beide sicherlich noch und viele Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen deutschlandweit, weltweit, immer noch Kanzelvorlesungen? Eigentlich ist ja seit Jahren, denn Jahrzehnten bekannt, dass dieses unidirektionale Vermitteln von Wissen Quatsch ist. Also, ja. Da kannst du auch sagen, lest ein Buch, guckt euch Lehrvideos an, macht es selber. Wir arbeiten nur gemeinsam in der Präsenzzeit. Aber wieso machen wir das?
Ja, also die Frage ist absolut berechtigt. Ich glaube, eine der wichtigsten Antworten, muss man sich auch an die eigene Nasenspitze fassen, ist oftmals Trägheit, weil das eben easy läuft. Da weißt du, was du hast, da stellst du dich hin und nudelst das runter. Ich sag das jetzt böse, aber das gibt es schon. Ich glaube, eines der ganz großen Probleme, insbesondere in Deutschland, ist, dass es überhaupt keine gute Bildungspolitik in dem Sinn gibt, dass die Lehrenden ausgebildet werden, ganz systematisch. Ich glaube, das ist ein systemimmanentes Problem bei uns, und das ist in anderen Ländern wirklich ganz, ganz anders. Ich habe ganz viele Kurse schon zu Case Method und überhaupt Didaktik gemacht. Die mache ich alle im Ausland, weil es dafür in Deutschland gar keine Plattform gibt. Ist nicht existent. Es fängt jetzt gerade an und entwickelt sich, aber halt viel später als woanders. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass in der deutschen Hochschullandschaft schon auf Qualität in dem Sinn geachtet wird, dass man sagt, die Leute, die davon am Pult stehen, die sollen schon wissen, von was sie reden. Mhm. Aber nicht zwangsläufig, dass sie auch wissen, wie man diese Kompetenz didaktisch wertvoll und mit pädagogisch geeigneten Methoden weitergibt. Das ist einfach ein Problem. Und wenn es das mehr gäbe, wäre auch die Case Method viel, viel mehr verteilt. Da bin ich mir ganz sicher.
Was ich jetzt noch vermuten würde, ist, dass es jetzt im betriebswirtschaftlichen Bereich vielleicht auch einfacher ist. Du hast ja die Harvard Business School erwähnt. Aber wenn ich jetzt mal aus der Sichtweise der Ingenieurswissenschaften oder der Naturwissenschaften denke, wie könnte man denn sowas aufsetzen in Grundlagenmodulen? Ich meine, auch du hast ja Grundlagenmodule, Betriebswirtschaftslehre. Aber wenn ich jetzt an die Thermodynamik denke, wie kann ich denn solche Inhalte so umstrukturieren, dass ich nicht nur diesen Vorteil habe? Also Beispiel ganz klassisch in meinem Physikstudium, das war, die Vorlesungen waren alle unidirektional. Vorne stand der Prof, und der hat halt entweder 12 Tafeln vollgeballert und die haben nicht gereicht in den 90 Minuten, oder der hat halt den Overhead-Projektor vollgeballert, und das waren keine Folien, PowerPoint-Format, sondern das war tatsächlich alles handschriftlich noch, klar, da war halt in Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Aber das war State of the Art, und ich behaupte, das ist heute immer so. Also auch ich mache meine Physikvorlesung tatsächlich immer noch so, wo ich mir denke, weiß ich nicht. Das merke ich ja genau, dass das nicht funktioniert, auch wenn ich versuche, ne, mit Beispielen oder mal Fragen zu stellen, um die Studierenden so ein bisschen einzubinden. Aber auch das klappt in der Regel nicht, weil die Studierenden, das wäre der nächste Aspekt, ja erstmal antrainiert werden müssen für solche Methoden. Die sind ja dieses, absolut, jetzt mal böse, Bing-Watching gewöhnt, hinsetzen, briesen lassen, und das ist Studium. So kennen sie das ja, ne?
Ja, also da hast du völlig recht. Das ist auch sozusagen ein Kulturwandel, der ja nicht nur den Lehrenden, sondern auch die Lernenden betrifft. Vielleicht ein Beispiel, weil ich gern mit sowas experimentiere und weil mir das ja auch Freude macht. Ja, das merkst du ja auch, wie ich erzähle. Ich habe vor vielen Jahren, als ich am Campus bei uns angefangen habe, hatte ich das große, in Anführungsstrichen, Vergnügen, auch das Fach Bilanzierung zu verantworten. Das wird von den allermeisten als wirklich furztrocken wahrgenommen, was es auch nicht ist. Aber da geht es darum, wie wird ein Jahresabschluss erstellt. Warum steht etwas in einer Bilanz? Was gibt es da für rechtliche Erfordernisse und auch für Hintergründe, warum das einfach so ist? Ja? Das ist jetzt nichts, wo das Studentenherz zwangsläufig höher schlägt, weil es nicht das Alleraufregendste ist. Das wird als was Formales, Knochentrockenes wahrgenommen. Und damals haben, dadurch, dass es mehrere Studiengänge betraf, waren die Kurse weit über 150 bis 200 Leute. Das sind große Gruppen. Und da habe ich Gruppenarbeiten gemacht, wochenlang. Es war ein irrer Organisationsaufwand. Und habe den Studenten jeweils in Fünfergruppen, also da habe ich so diese flachen, großen Hörsäle bei uns immer angemietet und reserviert. Ja. Und die waren voller Fünfergruppen und haben dort sich diesen trockenen Stoff selber erarbeiten müssen. Und ich bin immer nur hin und her gesprungen zwischen denen und habe geguckt, ob die in die richtige Richtung laufen. Und habe zu den Studenten gesagt, hör zu, das ist euer Lernergebnis, das ist eure Lernerfahrung. Hier ist das Buch und das beantwortet so ein bisschen deine Frage, Thermodynamik und so. Es braucht natürlich bestimmte Basisgrundlagen. Ja. Du kannst auch nicht lernen, wie man eine Bilanz erstellt, wenn du dir nicht mal über das Handelsgesetzbuch so ein paar Kapitel durchgelesen hast. Das geht einfach nicht. Ja. Und so wird es in Physik natürlich auch sein. Das heißt, man muss ein paar Basics unbedingt studieren, um dann das Problem lösen zu können, auf was es hinführt. Und so ist es mit Sicherheit auch in Thermodynamik. Und das ist für die Studenten natürlich viel, viel anspruchsvoller und die müssen das lernen genau. Und die befanden das schon als ein bisschen, als eine Belästigung von mir, weil das macht dann nur Sinn, wenn du zu so einem Workshop kommst, wenn du auch was vorher gemacht hast. Du kannst in so eine Veranstaltung auf keinen Fall unvorbereitet gehen, dann bringt das gar nichts, dann bist du ein Hindernis. Was aber ein sehr guter, auch sozialer Faktor ist, weil die Studenten, die das gemacht haben, die sich nicht vorbereitet haben und dann in der Gruppe gemerkt haben, sie sind das Hindernis, die haben sich auch super schlecht gefühlt, weil das fühlt sich ja nicht gut an. Die sind entweder gar nicht mehr gekommen oder sie sind das nächste Mal vorbereitet gekommen und das war den allermeisten so. Und das hat super funktioniert und ich glaube, das war jetzt keine Harvard Case Study, das war ein sanfter Einstieg in die Fallstudienarbeit. Aber es war schon sehr nah dran, weil ich habe denen dann einfach die Themengebiete, die bearbeitet werden mussten, in Stücke gehackt, habe sie in, auf Schuldeutsch würdest du sagen, Sachaufgaben umgewandelt. Und dann habe ich gesagt, ihr setzt euch zusammen und löst das. Hm. Und das haben wir in mehreren Sessions gemacht und am Schluss haben dann jeweils mehrere der Gruppen, aber nie alle, das hätten wir zeitlich gar nicht umsetzen können, ihre Arbeitsergebnisse präsentiert vor allem. Jeweils über die gleichen, dann hat man auch gesehen, dass es nicht immer nur einen Weg gibt, der noch rumführt. Und ich habe das dann kommentiert und habe gesagt, richtig, falsch, ideal, fast ideal und so weiter. Das war sehr, sehr effizient und hat auch Spaß gemacht. Und ich habe in der Zeit auch gemessen, ich hatte damals auch einen Lernpsychologen als Coach, ich habe gemessen, ob die Ergebnisse in dem Fach besser geworden sind und Surprise, Surprise, natürlich sind sie besser geworden.
Die ja, glaube ich.
Die Leute lernen einfach mehr.
Naja, klar. Ich meine, das ist, also erfordert natürlich dann eine Umstellung des Lernens auf der Studierendenseite, weil die sich ja, wie du sagst, die müssen sich ja vorbereiten.
Ja.
Wobei auch da das ja eigentlich gut ist, denn die Vorbereitung, und ich denke, da hat Corona doch viel Gutes bewirkt in der Digitalisierung der Lehre. Dadurch, dass du jetzt ja neben dem reinen Lehrbuch, was ja damals wir nur zur Verfügung hatten, mittlerweile auch Lehrvideos, kurz oder lang, also in deiner Geschwindigkeit, du hast ja freie Zeiteinteilung, wann du lernen willst, ob du das morgens um 8 oder nachts um 3 machst, in deinem Tempo. Und das ist natürlich erstmal angenehmer, was den Lernerfolg angeht, aber erfordert auch auf der anderen Seite eine viel höhere Lerndisziplin und auch ein strukturiertes Arbeiten, was man den Studierenden ja eigentlich beibringen muss.
Ja.
Das heißt, eigentlich bräuchten wir ja im ersten Semester oder noch besser als Vorkurs, wie entwickle ich gute Lernstrategien? Also Beispiel, ich sehe das jetzt an der Schule meiner Tochter, die haben auch solche Lernstrategie Stunden, will ich sie mal nennen, verteilt übers Schuljahr. Naja, also da ist nicht so unbedingt die modernen didaktischen Themen, die da gebracht werden, sondern eher antiquiertes, klassisches. Und ich sage, nee, das wissen wir auch schon länger, dass das nicht der Weg sein kann. Und wenn das den Kindern natürlich schon beigebracht wird, dann könnte ich es natürlich dann später im Studium auch nicht, weil die diese Strategien ja gar nicht schon im Kindesalter entwickeln können. Dann sind die Studierenden natürlich auch vor den Kopf gestoßen.
Woher sollen die das können? Genau. Aber das ist genau, was ich eben sagte. Da ist leider wirklich unser Land nicht von dabei. So ist das. Wir sind in diesen Dingen einfach nicht mehr gut. Und das Ergebnis kannst du auch sehen. Also ich habe da jetzt nur gute Kenntnisse für Betriebswirtschaft. Da ist Deutschland mit den Universitäten schon lange nicht mehr von dabei auf diesen Rankings. Ja? Und das hat auch was damit zu tun, wie innovativ wir auch unsere Unterrichtsmodelle und die Lernkultur und so weiter, wie innovativ wir da herangehen. Und da braucht es einfach einen Impuls. Und das war auch der Grund, warum ich das zu einem der Themen in meinem Forschungssemester gemacht habe, weil ich gesagt habe, wir müssen da einfach mehr aktiv sein und ich will auch andere Kollegen motivieren, dafür mal die Augen zu öffnen und das auch mal zu probieren. Es macht auch als Lehrender mehr Spaß, mit solchen modernen Methoden zu arbeiten.
Ja, also sehe ich genauso. Ich versuche das ja in meinen energietechnischen Modulen auch umzusetzen. Das ist anders. Also vorhin gibt es natürlich auch viel weniger Vorlagen, die man dann verwenden oder übertragen kann, dass man das mal von einer anderen Hochschule nehmen kann. Wobei ich glaube, oder die Frage ist, inwiefern das jetzt im Ausland schon überall so angekommen ist. Also im angloamerikanischen Raum glaube ich es dir sofort.
Ja.
Aber ich glaube, das Hochschulsystem in Frankreich, das ist
auch oldschool.
Ja. Das ist ja, also das ist ja noch verschulter als das Deutsche. Also das ist ja wirklich mit Stundenplänen und Klassenzügen. Also
nicht zu toppen ist, glaube ich, das Südkoreanische.
Ich wollte gerade sagen, also im asiatischen Raum, das ist dann also total hierarchisch. Ne? Ja. Da ist ja
Das ist eine völlig andere Kultur als bei uns. Du weißt, ich habe immer viele Ausländer, weil ich diese Study-Semester-Programme initiiert habe. Und wir haben immer Südkoreaner im Sommer da. Die kommen von einer Partnerhochschule, sind immer so 4 Studis da und so. Und das ist mit denen so lustig. Bis du die geknackt hast, das dauert immer 6 Wochen, da ist das halbe Semester vorbei. Die sitzen da, kerzengerade, die haben, als ob denen ein Stock irgendwie ins Rückgrat montiert wurde. Keine Miene und sagen kein Wort. Und wenn du die ansprichst und du weißt, ich bin so ein Prof, der quatscht permanent die Studenten. Naja. Was sagen sie dazu? Und jetzt will ich ihre Meinung haben. Und wenn die dann völlig versteinert da sitzen, dann sage ich auch, hilft nichts. Ich sehe sie trotzdem. Sie müssen jetzt was antworten, sonst lasse ich nicht mehr in Ruhe hier. Und das hat mir dann irgendwann mal, haben mir das mal 2 Studenten sind auf mich zugekommen und haben gesagt, bitte geben Sie uns die Chance, uns daran zu gewöhnen, das ist bei uns gar nicht möglich, in einer solchen Form mit dem Prof in den Dialog zu gehen. Das gibt's gar nicht. Wir müssen da sitzen, zuhören, mitschreiben, keinen Mucks sagen und du hörst in einem Raum eine Stecknadel fallen. Und da sage ich, ja, dann nehmt hier mit, was ihr könnt, weil in den Jobs später kann ich mir fast nicht vorstellen, auch nicht bei Samsung und Hyundai, dass die nur Leute wollen, die stocksteif da sitzen. Da wird es Leute brauchen, die reden, die Meetings gestalten, die Interaktionen haben, die Probleme im Gespräch lösen können. Und da haben sie gesagt, ja, natürlich. Und deswegen ist das, was sie hier erleben, ja auch eine total coole Erfahrung. Und sie merken selber, wie komisch es ist, eine so passive Lernatmosphäre, wie sie das von ihrer Heimathochschule kennen, zu haben. Das hat denen total Spaß gemacht, aber für die war das ein kultureller
Wassersprung. Ja, ich hatte die ja auch schon in meinen Kursen. Das ist wirklich schwierig da aus Südkorea. Ich glaube, der asiatische Raum an sich, der ist dann komplett anders. Also auch in der Schule ja schon viel mehr auf Leistung gedrillt. Auch da heißt es immer, auch die Südkoreaner können viel besser Mathe als wir Deutsche. Da muss ich sagen, ja, aber diese Kultur, die dort eingeimpft wird, das ist ja keine konstruktive Zusammenarbeit, ja, die da anerzogen wird. Ne? Also aus der Sichtweise eigentlich nicht der Weg, den wir nacheifern sollen. Auch wenn du immer so Stimmen hörst, ach, früher, da war das alles viel besser, da haben die Studierenden noch gelernt. Das ist ja eigentlich, ja, ist ja absoluter Quatsch. Also ich weiß selber, ich habe genug Vorlesungen gehabt oder hätte sie haben sollen. Ich formuliere es mal so rum, da hätte ich hingehen sollen, also Mathe-Vorlesung, da war ich halt nicht, weil ich genau wusste, das sind verschenkte 90 Minuten. Mhm. Da lerne ich nichts, das kann ich dann doch besser zu Hause allein in der Lerngruppe machen mit einem Lehrbuch. Ich muss mir jetzt nicht angucken, wie der Prof sein Skript vorliest, was er zum Beginn des Semesters verkauft.
Ja.
Also absolut unnötig. Das Einzige, was gebracht hat, waren dann die Übungsstunden oder die Tutorien, weil dann irgendein Assistent zu der trockenen Theorie dann die Praxis gemacht hat. Und ja, ich weiß tatsächlich noch, also ein Beispiel, am Ende meiner Diplomarbeit hatte ich dann ein mathematisches Verfahren, was, Mathematiker sind ja dann auch immer erpicht auf Existenz und Eindeutigkeitsbeweis der Lösung. Also mögen Mathematiker, als Physiker darf ich über die lästern. Und da hatte ich dann eine Aufgabenstellung im Rahmen meiner Diplomarbeit, da hätte ich auch diesen, ich glaube, der Residualsatz war das. Und da habe ich gedacht, boah, muss ich das jetzt echt machen? Das ist ja viel zu kompliziert, gibt es ja keine andere Lösung. Dann sagte da mein Betreuer, wieso? Wende es einfach an und ist doch gut. Ich sagte, ja, aber ich muss doch dies und jenes machen. Sagte mein Betreuer, nee, wir sind Physiker, wir wenden es einfach an. Alles andere interessiert uns in dem Moment nicht. Wir haben das Problem und wollen das lösen und brauchen dann den ganzen Overhead nicht. Und da dachte ich, stimmt. Die Hauptaufgabe in der Mathe-Vorlesung war aber, die komplette Beweiskette, um zu zeigen, was passiert in Sonderfällen und hin und her, die aber weit wegfahren von der eigentlichen Problemlösung. Und das, irgendwann habe ich gedacht, stimmt, eigentlich ist das alles Quatsch. Und dann war es auch relativ einfach, weil ich nur das Kochrezept angewendet habe. Aber das wird dir halt nicht vermittelt. Also klar, Mathematik ist natürlich eine sehr abstrakte Wissenschaft, aber das fehlt. Also gleich auch in der Informatik, auch da haben wir in dem Nebenfach war das bei mir, nicht programmiert am Rechner. Also die Programmierung war an der Tafel oder auf dem Blatt Papier. Also ja, das hilft auch vielleicht, Dinge zu verstehen, aber wirklich viel gebracht, was so das algorithmische Denken angeht, muss ich sagen, eigentlich nicht. Es war zwar interessant, aber meine Programmierfähigkeiten haben sich dadurch nicht weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, ein echtes Problem. Letzte Frage noch, Christian. Ja. Was könnte man denn jetzt tun an unserer Hochschule in Birkenfeld, am Umweltcampus, aber auch grundsätzlich an den Hochschulen, um wegzukommen von der Kanzelvorlesung? Also wie kriegt man denn dort diesen Paradigmenwechsel hin, vor dem Hintergrund, dass die Kolleginnen und Kollegen dann im Zweifelsfall sagen, die Lehre ist frei. Ich lasse mir nicht von irgendwelchen dahergelaufenen reinreden, wie ich meine super Vorlesung anders gestalten muss.
Ja, also das ist in der Tat sogar relativ einfach. Also es gibt eine weltweit tätige Non-For-Profit-Organisation, die heißt The Case Center. Und deren Job ist es, es wird getragen von Mitgliedshochschulen. Ich hatte mal eine Mitgliedschaft der Hochschule Trier auch abgeschlossen. Die wurde dann aber nicht weiterfinanziert, weil ich der einzige Prof der Hochschule Trier war, der dort was bezogen hat. aber die Hochschule sollte bei so einer Organisation Mitglied werden und dann die Kollegen und ich glaube insbesondere die Jungberufenen, die machen das sofort, denen einfach mal so ein Case-Training angedeihen lassen. Ja, davon habe ich schon 5 oder 6 gemacht. Da lernt man Leute aus der ganzen Welt kennen und man lernt, diese Methode als didaktisches Instrument zu nutzen. Und ich schwöre dir, jeder, der so einen Kurs gemacht hat, wendet es danach an, weil es einfach auch so auf Neudeutsch Job-Enriching für uns ist, dass du danach keinen mehr überzeugen brauchst. Du musst denen nur die Tür öffnen und du musst sie vielleicht ein bisschen hinstupsen, weil man braucht ja schon auf eine gewisse Weise den Hinweis, die Initiative, das gibt's da, so funktioniert das. Und es hilft auch nicht, wenn ich dir sage, hey Henrik, ich gebe dir mal mein Login, du lädst dir da morgen mal 2 Cases runter, mach mal. So einfach ist es nicht. Du musst wirklich lernen, wie man damit arbeitet. Und das Case Center, deren Job ist es nicht nur, die Cases zu vertreiben, sondern auch diese Methode als Methode zu distribuieren. Und die machen ständig solche Workshop und Kurse. Und da müssen die Leute hin. Und ich bin mir 100%ig sicher, danach läuft es von ganz allein, weil es einfach cool ist. Weil es den Studenten Spaß macht, du kriegst gutes Feedback, weil es für dich gut ist. Und auch das kann, ich verrate jetzt keine Betriebsgeheimnisse. Wenn ich neue Cases nehme, die ich bearbeite, dann da gibt's Tausende. Da gehe ich in Filter, suche welche, die irgendwie von der Industrie spannend sind. Auch das kommt ja drauf an. Bringt ja nichts, wenn du das mit irgendeinem Schwermaschinenhersteller machst, der ein total sperriges, langweiliges, aus der Sicht des Studenten Produkt hat. Eine der Case Studies, die ich immer wieder mache, die den Studenten am allermeisten Spaß macht, ist Innocent Drinks. Das sind diese kleinen, kennst du da vielleicht diese Fruit Smoothies da?
Ja.
Über die gibt's eine mega erfolgreiche Case Study. Und ich suche mir dann solche und ich suche mir nur Case Studies mit einer Teaching Note. Die ich selber geschrieben habe, habe ich auch mit Teaching Note geschrieben. Das heißt, du kriegst auch noch so eine Art Handlungsanweisung und das ist deine Vorlesungsvorbereitung.
Okay.
Auch noch ein Luxuspaket für einen Prof. Ja, ich lese mir die Teaching Note durch, da ist sogar noch Dozentenmaterial dabei ganz oft und dann kann ich mich hinsetzen und habe eine coole Vorlesung, die ist schon fix und fertig vorbereitet. Und es geht los. Also das ist Luxus, das ist cool. Die Hochschule muss sich engagieren, muss sagen, hier, ihr Profs, das ist euer Tool. Arbeitet mal damit. Und da finden wir auch welche. Und so, nur so, änderst du auch Lernkultur.
Naja, nee, also ich glaube auch, dass man jetzt bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen das dann mitnehmen kann, wobei man die natürlich von Anfang an irgendwie integrieren muss. Andererseits ist natürlich jetzt die Vorbereitung schon auch deutlich aufwendiger als jetzt diese klassische, also das Lehrbuch, ich schnapp mir ein Lehrbuch und lese das vor. Ne, das ist ja die klassische Schwellenvorlesung. Ne? Du trittst über die Schwelle und überlegst in dem Moment, was mache ich heute eigentlich? Also, du lachst und es gibt auch mal Vorlesungen, da muss man das vielleicht so machen aus irgendwelchen zeitlichen Gründen. Aber es ist, denke ich, echt sinnvoll. Was ich tatsächlich gemacht habe, und dann kommt hier wieder mein Lieblingswerbeblock zum ChatGPT, ich habe mir von dem mal eine so ein Case-Study-Session schreiben lassen in der Photovoltaik. Mhm. Also auch das klappt gut, ja, weil er natürlich auch damit gefüttert worden ist. Ich da keine Ahnung hatte, gedacht, mach mir mal, da ging es halt um die Frage, die Studierenden bearbeiten sollten, soll in Europa die Produktion von Solarmodulen wieder etabliert werden, die ist ja komplett in chinesischer Hand oder nicht. Und dann verschiedene Peer Groups, ne, europäische Hersteller, die Politiker der EU und dann NGO Groups. Das hat den Studierenden richtig Spaß gemacht. Das waren auch wirklich interessante Diskussionen, die da entstanden sind. Aber also die Entwicklung habe ich dann KI unterstützt gemacht. Denn ich habe jetzt gerade eben mal, wo du das sagtest, hier bei The Case Center geguckt online auf der Webseite. Also in meinem Bereich der Energietechnik ist die Case-Study-Lage relativ dünn.
Okay.
Was ja eigentlich bedeutet, jetzt müsste ich mal ran und dann dorthin liefern und sagen, ich schreibe mal.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Aber eigentlich wäre das jetzt der Weg zu sagen, dann mache ich das jetzt mal.
Das ist eine Marktlücke, die du entdeckst. Ja?
Ah ja, siehst du, also das schneiden wir jetzt raus, dann hört es keiner und dann kann ich das hier ganz groß vermarkten und kommen noch größer raus, als wir es ohnehin schon machen. Das ist der Plan. Ich glaube, also Einstieg haben wir gefunden. Ich denke, das werden wir immer wieder nochmal aufbringen. Ich finde die Methode auch wirklich spannend. Ich werde mal gucken, denn das ist ja das, was mich interessiert, wie man das vor allem in so Grundlagenmodulen mit Grundlagenwissen vermitteln kann. Da fand ich jetzt deinen Ansatz aus der Bilanzierung ganz interessant. Aber die größte Hürde ist wirklich, wie kriegt man die Studis dazu, um zu switchen, ne, dieses, ja, nennt man Flipped Classroom oder Blended Learning, wie man es nennt, dass die Studierenden sich vorbereiten müssen. Denn das tun sie ja auch nicht. Und dazu muss man sie irgendwie ermuntern, zwingen, whatever. Aber ich glaube, wir haben erstmal alles Wichtige besprochen. Wir bleiben da dran und dann werden wir gucken, dass wir da die Hochschulen in Deutschland transformieren in eine Case-Study-basierte Hochschullandschaft. Sind wir da.
Dafür setze ich mich ja sowieso ein. Was mal bei Gelegenheit, wenn es mal irgendwann noch mal reinpasst, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, eine Case Study, also Gegenstand einer Case Study zu sein, ist auch für ein Unternehmen total wertvoll. Können wir ja bei Gelegenheit auch nochmal ansprechen.
Genau.
Das ist auch ein richtiger Treiber. Ja? Also das heißt, das ist für Unternehmen auch cool, sich zu präsentieren und sich als sozusagen sich den Studenten auf diese Art zu nähern. Eben nicht auf einer Messe, sondern als Objekt oder Subjekt in einer Case Study. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt dabei.
Vor allem auch aus der Blickrichtung des Fachkräftemangels, dass man darüber dann vielleicht schon mal interessierte Studierende finden kann, die sagen, ach, das Thema interessiert mich, das Unternehmen interessiert mich. Vielleicht mache ich da was ich Praktikum, Abschlussarbeit und das Unternehmen kann sich auch schon mal dann direkt an die Studierenden wenden und frühzeitig die Fachkräfte greifen. Ja, also ist notiert, machen wir bei nächster Gelegenheit dann auch mal, wenn es mal wieder reinpasst. Von daher erstmal besten Dank, Christian, dass du ja wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, hat Spaß gemacht. Bis bald, Henrik. Tschüss.
Ciao. In der nächsten Woche gibt es dann wieder eine Sonderfolge. Wir haben den 5. Donnerstag im Monat und das nutzen wir ja immer für eine Sonderfolge. Und in 2 Wochen, Anfang Dezember, dann regulär geht es dann weiter. Da spreche ich dann über das Thema Geoengineering, also kann es ein Weg sein für die Menschheit, durch den Eingriff in die Atmosphäre den Klimawandel zu bremsen? Das gucken wir uns mal an, diskutieren mal, wie die Möglichkeiten sind, die Technologie dahinter steckt und was es auch für Risiken geben könnte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.